St. Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg, mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler.
St. Podcast, der offizielle Podcast vom FC St. Pauli, er geht in das neue Jahr. Es ist soweit, 2024 ruft und es gibt auch in diesem Jahr wieder spannende Themen und spannende Gäste, die wir in diesem Podcast begrüßen dürfen. Und apropos begrüßen, wir dürfen unseren FC St. Pauli Reporter von Rock Antenne Hamburg begrüßen, auch zum neuen Jahr. Hallo Alex.
Moin, vielen Dank,
so,
dass ich dabei sein darf.
Neues Sehr Jahr, schön, ja. Neues Jahr. Schneck ist immer noch nicht da, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Der hat glaube ich, dauerfrei. Der wird, glaube ich, irgendwann mal im Februar, März wiederkommen, aber wir müssen ja sozusagen und wollen so lange ja auch weiter den Podcast aufzeichnen. Deswegen freue ich mich, dass du immer Zeit hast, weil du bist ja auch nah dran. Du bist sozusagen der Schneckeersatz, nah dran an der Mannschaft, am Team. Und ich kann nur eins sagen, dieser Podcast hat es in sich, denn der ist wirklich vollgepoppt. Und nicht nur, dass wir einen spannenden Spieler zu Gast haben, sondern du hast auch ein spannendes Thema noch. Ganz kurz der Teaser, was passiert heute?
Ja, es geht um Pfeifen. Also
es geht um Pfeifen.
Sinne. Nee, es geht um die Entscheidungsträger sozusagen auf dem Platz, die dafür sorgen, dass alles geregelt zur Sache geht. Ja. Nämlich der FC St. Pauli hat auch eine Abteilung der Schiedsrichter.
Es ist total spannend. Bin ich wahnsinnig gespannt, was du da alles zu berichten hast. Und dann wollen wir auch so ein Stück weit Teammenschen vorstellen, nicht im Trikot, sondern die, na vielleicht doch im Trikot dann doch schon wieder, aber die so ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten, die dafür sorgen, dass alles rund läuft, dass alles funktioniert. Und finde ich auch ganz spannend. Und da haben wir uns einen ganz besonderen Menschen ausgesucht beim FC St. Pauli. Torge ist ja Zeugwart und der hat jede Menge zu erzählen. Vielleicht auch die ein oder andere Geschichte so, ja, ich will noch nicht so viel verraten, aber
er hat auch jede Menge zu tun. Und der ist, also eigentlich ist ja kaum jemand näher dran an der Mannschaft und hat mehr mit der Mannschaft zu tun, außer halt der Trainer.
Aber
und
spannend.
Er ist so die gute Seele hinter dem Ganzen. Ne?
Und vor allen Dingen, was er alles macht, das muss man sich mal tatsächlich durch den Kopf gehen lassen. Das ist so ein bisschen so, da muss man so die Spieler vergleichen mit Künstlern. Die haben ja auch immer so eine rechte und eine linke Hand, die sich um alles kümmern, dass sie sich um gar nichts sozusagen, die müssen sich nur konzentrieren, auf die Bühne zu gehen und wieder runterzugehen und zu performen. Und das Gleiche versucht ja so ein Verein auch mit den Menschen, wie unter anderem so ein Zeugwart und so ein Teammanager, dass sie ihnen fast alles wegnehmen, dass sie sich tatsächlich aufs Spiel konzentrieren können. Was macht eigentlich deine spielerische Karriere? Du hast mir letztes Mal irgendwas erzählt, dass du auch noch ein bisschen spielst. Bist du noch fleißig dabei?
Ach, das schauen wir mal. Ne? Ja. Ich lasse das mal. Ich warte auf den Anruf genauso wie du. Ich warte darauf, dass Kalla das Schnecke sich.
Aber ich kriege ihn nicht. Ich kriege den Anruf nicht. Ich werde ihn nicht kriegen, glaube ich.
Ja, du hast gesagt dauerfrei. Ich glaube eher Dauerfeuer bei ihm.
Der ist tatsächlich ganz, ganz viel unterwegs, aber hat jetzt tatsächlich ein bisschen Urlaub gehabt und deswegen war nicht da. Aber das Jahr selbst, folgendes Jahr, stand unter dem Motto, ist ganz, ganz viel zu tun, auch gerade in Richtung Frauenfußball und so weiter und so fort.
Eben.
Da wird er uns jede Menge erzählen, wenn er wieder da ist. Aber wie hat dann dein Jahr gestartet, wenn man da mal rüberreden darf? So, ist alles gut?
Du, alles läuft. Also so ein bisschen natürlich, man nimmt sich ja was vor, man will mehr Sport. Das hat tatsächlich bisher schon ein bisschen geklappt. Aber das andere große Vorhaben, bisschen weniger Stress und so weiter, ein bisschen Fuß vom Gaspedal.
Dann musst du über den Arbeitgeber wechseln, glaube ich, was das Thema Stress betrifft, oder?
Hier ist einfach Druck. Hier ist, auch wenn man mit St. Pauli zu tun hat, das ist nicht einfach für die Pumpe. Wenn man auch jetzt so die ersten Spiele des Jahres sich angeschaut hat. Also was Einfaches für die Nerven, da muss man Fan von einem anderen Verein werden.
Was sagst du denn eigentlich so? Wir können ja mal kurz, liegt ja jetzt, wir gucken mal ganz kurz zurück und da gibt's ja das Pokalspiel. Was sagst du dazu?
Oh, das war ein Thriller. Das war wirklich Drama pur. Natürlich der bittere Ausgang am Ende, das Ausscheiden gegen Fortuna Düsseldorf, die knapp im Elfmeterschießen dann den glücklicheren Fuß hatten. Ein Wahnsinnsspiel. Nicht unbedingt super schön, aber wahnsinnig intensiv. Da wurde ja gearbeitet, also der ein oder andere Spieler ging ja am Ende so auf dem Zahnfleisch, da schlägt jeder Zahnarzt die Hände über den Kopf zusammen. Irre.
Nee, das war wirklich spannend. Spannend bis zur letzten Minute, bis zu den letzten Minuten sozusagen. Also sprich auch dann noch der Ausgleichstreffer und dann ging es Richtung Elfmeterschießen und dann dann sagt man, ich habe mal gelernt, manchmal ist man Hund und manchmal ist man Baum. Das ist so. Und diesmal ist es ein Pokalspiel. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir gewonnen hätten, aber letztendlich können wir uns jetzt in Ruhe wieder auf die Liga konzentrieren, oder?
Muss man auf jeden Fall auch. Das ist halt die große Aufgabe, dass ich glaube, im Mai, wenn die Saison zu Ende geht, da wird man zurückschauen und denken, es gibt dann so eine Handvoll Schlüsselspiele im Laufe einer Saison. Und ich glaube, dieses Spiel, dieses Ausscheiden im Pokal, das ist auch so ein Schlüsselspiel, so ein Schlüsselmoment, ist dann nur die Frage, Rückblickend wird man sich daraus Kraft ziehen, wird man sagen, okay, jetzt holen wir uns Energie, jetzt können wir uns voll auf die Liga fokussieren, oder gibt das an irgendeinem Punkt dann doch so einen kleinen Knacks vielleicht, weil über 120 Minuten so viel zu investieren und dafür dann nicht belohnt zu werden, das muss man erstmal abschütteln und von sich wegschieben. Genauso ja natürlich auch die für mich eine der Szenen des Spiels, wo auch Fabian Hürzler so ein bisschen schauen muss, okay, wohin geht seine Entwicklung auch in Sachen Emotionalität. Denn das Spiel in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf hat er auf der Tribüne verbracht und direkt das Pokalspiel gegen Düsseldorf, da hat er die letzten 2 Minuten auch wieder auf der Tribüne verbracht, weil er wegen Meckerns, er meint selber, war nix, aber er wurde runtergeschickt vom Schiri.
Aber da muss ich mal eine Lanze brechen. Letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Klar geht's vielleicht auch um das Thema, wie man sich äußert und was man sagt, aber dass Emotionen jetzt auf den Fußballplatz gehören, ich meine, das gibt's schon seit Jahrzehnten.
Absolut. Ich finde es auch
völlig... Weißt du, ich finde das wichtig. Ja. Ich finde, Emotionen gehören dazu. Die sollen auch beim Spieler vorhanden sein. Aber man muss immer gucken, wo ist die Grenze. Aber in diesem Fall, ich will nicht laut sagen, was bei uns auf den Tribünen immer gebrüllt wird. Da ist von 100 Leuten sind 99 Trainer. Und da werden auch Sachen gebrüllt. Da würde ich mich... da kann ich nur sagen, ich bin ja
immer anständig. Wenn das die Mutti hören
ich würde. Ich bin anständig, ich mache sowas nicht.
Genau.
Nein.
Ich finde es auch völlig... Ist ja auch vielleicht so ein bisschen Kalkül vielleicht sogar dahinter gewesen, dass
jetzt muss ich erst mal Duden gucken, was du mit Kalkül meinst.
Nein, dass Hürzeler selber dann sagt, ey, hier ist gerade so eine Stimmung, es ist wirklich die letzten 3 Minuten, hier ist alles, der Kochtopf ist wirklich kurz vorm Platzen. Jetzt ziehe ich den Fokus auf mich und die Mannschaft soll halt ihren Scheiß machen. Also das
was ist denn mit dir los?
Und die Mannschaft soll sich konzentrieren. Also, ne, es ist ja gerade bei diesem Spiel Daniel Thune, der Trainer von Düsseldorf gegen Fabian Hützeler. Das war wirklich die beiden Spiele. Das war unfassbar, sich das anzugucken, wie die beiden sich beugen gegenseitig.
Aber das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du guckst dir während des gesamten Spiels die Trainer an.
Ich gucke tatsächlich
aufs Spielfeld. Gut, wir kommen jetzt aber mal pro Spielfeld. Wir kommen zu unserem ersten Gast. Denn ich war an der Kollaustraße, da wo du normalerweise zu Hause bist. Dein Feldbett steht ja da, weil du da immer übernachtest. Und da habe ich, wie jedes Mal zum Podcast, einen Spieler getroffen. Ich freue mich, dass er Zeit hatte. Die Rede ist von Lasritzka.
Cooler Typ.
Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot.
Moin, Lars.
Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist sehr, sehr toll. Wir sind ja hier auch in der Kollerstraße. Du kommst gerade vom Training. Was hast du gerade gemacht? Irgendeine Krafteinheit oder was gab es gerade?
Genau. Wir waren heute Morgen schon einmal auf dem Platz und hatten jetzt danach noch eine kurze Gym-Session. Schnell durch und jetzt bin ich hier.
Ich habe noch nie einen Spieler gefragt, was er vom Trainingsgelände hier hält. Ich finde das ja persönlich sensationell, hier so mitten im Grünen angekommen zu sein, und es ist wirklich toll hier, oder?
Ja, ich finde es auch gut. Also ich meine, ich war ja vorher nur bei Ferl und im NLZ von 96, deswegen habe ich noch nicht so viele Vergleiche gesehen, aber ist ganz nett auch. Jetzt das Gym haben wir neu gestrichen, das sieht sehr gut aus. Freue mich, hier zu sein.
Man muss dazu sagen, wir sitzen hier in so einem kleinen Raum, das ist so ein Medienraum, das ist auch wirklich toll gestaltet, die Wände sind toll gestaltet und so fühlt man sich hier auch richtig heimisch. Man fühlt sich so richtig heimisch beim FC St. Pauli. Aber jetzt wollen wir nicht darüber reden, wir wollen über dich reden. Lass uns mal ein bisschen über deine Vergangenheit reden. Du hast gerade schon so Stationen gesagt, wie hat alles angefangen, wie kam der Drang zum Fußballspielen und welche Station gab es dann, Lars?
Ja, der Drang fing eher durch die Eltern, beziehungsweise speziell den Vater an, weil Papa früher immer schon viel Fußball gespielt hat, auch mal ein bisschen höher. War ich halt von klein auf immer schon auf den Fußballplätzen dabei bei den Spielen von Papa. Und dann fing es so an, dass ich mit meinem älteren Bruder gleichzeitig im Verein angemeldet wurde und dann mit, ich glaube, 4, 5 Jahren permanent im Fußballverein, damals dann beim TSV Limmer.
Gab's da eine Alternative noch für dich oder hieß es von Anfang, nein, es ist Fußball? Oder gab's da vielleicht auch Badminton, Federball, was auch immer?
Also meine Mutter hat früher nochmal Handball auch gespielt, aber es war immer, dass wir als Familie immer bei den Fußballspielen waren, auch von den Großeltern, die waren immer dabei. Deswegen, glaube ich, mit 4 Jahren kann man da noch nicht selbst die Entscheidung treffen und so wurde das mehr oder weniger für mich entschieden.
Aber war eine richtige Entscheidung, oder?
Ich bereue es nicht, also macht weiterhin Spaß und fühle mich wohl.
Sensationell. So ein bisschen der sportliche Werdegang dann. Also dann kamst du irgendwann sozusagen durch die Family zum Sport, zum Fußball und dann ging es ja dann doch in Richtung Vereine schon. Also es war ja schon für dich dann klar, dass der Weg Richtung Profi gehen soll, oder?
Ja, genau. Also ich hatte dann mit meinem Bruder, was ich ja gesagt hatte, mit dem 2 Jahre älteren Jahrgang, also dem 96er Jahrgang, die Jugend angefangen und dann bis zur D-Jugend, also zur U12, eben bei den zwei Älteren beim TSV Limmer gespielt. Und dadurch wurde dann 96 auf mich aufmerksam in der Jugend, weil ich eben schon diesen Vorsprung der Älteren hatte. Dann hatten die eben mich zum Probetraining eingeladen, dann kam der Wechsel auch zu 96, dann habe ich da die Jugendmannschaften bis auf das U16-Jahr, das erste B-Jugendjahr, durchlaufen. Da war ich dann nochmal wieder eine Station beim TSV Limmer. Ja, und dann bin ich eben das ganze NLZ bei 96 bis einschließlich zwei Jahre U23 durchlaufen. Und natürlich hat man da immer schon den Gedanken gehabt, okay, hier in der Heimatstadt Profi werden, ja, ist eigentlich ganz schön. Hat dann leider nicht direkt funktioniert und so bin ich dann eben über den Umweg nach Verl jetzt am Ende hier bei St. Pauli in der zweiten Liga gelandet.
Wie ist denn so ein bisschen noch die Verbindung zu Hannover? Ist die Familie da noch da?
Genau. Also ja, durch meinen Bruder und den Hauptfreundeskreis und die Familie, die leben alle noch da. Ist jetzt ja auch nicht so weit weg von Hamburg. Deswegen bin ich, wenn es sich anbietet, bei ein, zwei Tagen frei auch immer mal wieder da und gucke auch die Spiele von meinem Bruder ganz gerne zu. Der spielt auch noch, allerdings nicht so hochklassig. Aber genau, die Verbindung ist immer noch da und da fahre ich auch gerne noch hin.
Und die kommen auch zu dir? Also sprich, wenn du spielst, die sind auch da im Millerntor schon gewesen?
Ja, genau. Also jetzt auch nicht regelmäßig. Wie gesagt, muss man immer gucken, wie es passt. Wenn mein Bruder selber spielt, dann spielt er natürlich auch lieber selber, als dass er zuguckt. Aber wenn es sich anbietet, kommen die auch immer ganz gerne dazu.
Wie war denn das erste Spiel für dich am Millerntor? Das erste Mal dann auf dem heiligen Rasen zu spielen? Die Stimmung, das drumherum zu erleben. Ich sehe ja hier dieses Bild, wenn ich diesen Spielertunnel sehe, dreh dich um, guck sie an. Ich meine, ich gehe da nicht durch, aber ich kann mir vorstellen, das ist wie so ein Hexenkessel, wenn du das erste Mal dann so rausgehst, oder?
Ja, ich glaube, also das hört man auch häufig von ehemaligen Spielern oder jetzt auch aktuellen, die alle beschreiben, es ist ein unglaubliches Gefühl. Sagt natürlich jeder am Anfang über seinen Verein, aber ich glaube schon, gerade mit der Atmosphäre hier am Millerntor, auch mit dem Hintergrund St. Pauli, das ist schon was Besonderes und das mag man von außen vielleicht als Floskel titulieren, aber es macht einfach unheimlich Spaß, jedes Mal aufs Neue auf den Rasen zu gehen, die Atmosphäre aufzusaugen und eben Teil dieses Vereins zu sein.
Wie hast du die Fans bis jetzt erlebt? Also die Fanszene drumherum, also gerade so, was du im Stadion so alles erlebst?
Eigentlich durchweg positiv. Also klar, gibt es immer ein paar Ausreißer, glaube ich, überall, aber dadurch, dass ich auch nicht in den sozialen Medien vertreten bin, kriege ich das weniger mit, so Ausreißer. Vielleicht auch mal, klar, nach einem schlechten Spiel persönliche Nachrichten. Wie gesagt, davon bin ich befreit. Und ich glaube, das Wichtigste, was man hier auf St. Pauli vermittelt bekommt, ist, wenn du dein Herz auf den Platz lässt und Vollgas gibst, dann unterstützt dich die Wand hinter dir auf jeden Fall bedingungslos. Und ja, das spürt man auch jedes Mal, wenn wir wieder vor die Kurve gehen und uns pushen auf vorm Spiel oder nach dem Spiel, wird uns immer wieder vor Augen geführt. Hauptsache, ihr schmeißt alles rein, dann läuft es schon.
Und das ist ja das Schöne, was wir einige Jahre davor erleben mussten, ein Stück weit, war ja vielleicht oftmals sportlich dann nicht ganz so erfolgreich, so möchte ich es einfach mal nennen. Aber diese Fankultur und diese Fans stehen ja tatsächlich, wie du sagst, wie ein Brett dahinter. Und gerade jetzt, lass uns kurz über jetzt reden. Ich meine, es ist ja ein Genuss, zuzuschauen. Und du brachtest es auf den Punkt. Ich will jetzt gar nicht auf die spielerischen Leistungen gucken. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der Fachmann. Aber dieses Zusammenhaltsgefühl und dieses wir kämpfen bis zur letzten Minute, das empfinden wir, wenn wir auf der Tribüne sitzen. Und das ist das Tolle gerade, was ich so an diesem Fußball, an diesem Spiel, was ihr gerade auf den Platz bringt, so erleben darf.
Ja, natürlich ist es auch immer einfach zu sagen, wenn es gut läuft, aber ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Also wir als Mannschaft haben ein unheimlich stabiles Mannschaftsgefüge, jeder gibt für jeden alles. Ich glaube, das merkt man, wie du auch angesprochen hast, auf der Tribüne und umgekehrt merken wir auf dem Platz eben auch, dass das bei den Fans ähnlich ist, dass die alles für uns geben, dass die untereinander alles geben und wie gesagt, es passt halt einfach im Moment mit unserer Atmosphäre, mit der Atmosphäre der Fans super zusammen.
Wie bist du denn zu Hause angekommen jetzt in Hamburg? Wie fühlst du dich? Bist du jetzt Hamburger durch und durch?
Ich hatte es zwischendurch immer mal erwähnt, dass ich einen gemeinsamen Freund mit Philipp Ziereis damals hatte, als der noch hier gespielt hat. So kam der erste Kontakt nach Hamburg vorweg, dass ich hier schon mal wenigstens einen kennengelernt habe, bevor ich umgezogen bin. Und deswegen fiel es mir auch relativ leicht. Also ich beschreibe mich auch immer gerne als sehr einfachen Typen, der eben nicht irgendwas Extravagantes oder Besonderes zum Leben braucht. Und klar bietet Hamburg viele Möglichkeiten. Allerdings bin ich auch, als ich in Verl gespielt habe, in einem kleineren Dorf sehr gut zurechtgekommen. Und da fällt es mir immer ziemlich leicht anzukommen und dann auch hier zu leben.
Aber hast du jetzt wohnungstechnisch so, sagst du, bist du jetzt Hamburger? Also du hast alles da und du bist also du bist jetzt nicht, pendelst du da nicht, sondern du bist wirklich schon zu Hause jetzt in Hamburg?
Ja, genau. Also es ist mittlerweile auch schon so, dass ich selbst bei einem Tag oder anderthalb Tagen frei überlege, ob es sich überhaupt lohnt, nach Hannover zu fahren. Also klar, Familie sieht man immer gerne, aber wenn eben, keine Ahnung, wenn das unter der Woche ist und von den Freunden alle arbeiten müssen, dann sage ich halt auch, ja gut, dann muss ich eigentlich auch nicht nach Hannover fahren, weil hier in Hamburg ist es ja auch schön.
Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Also wo hast du denn den Ausgleich so als vom normalen Alltag des Profifußballers? Wenn du schon so lachst, kommt jetzt was Besonderes?
Nee, eben nicht. Also eigentlich bin ich ein sehr einfacher, ruhiger Typ und mache auch nicht viel. Also ich bin dann eher ein ordentlicher, aufgeräumter Typ. Also kümmere mich in erster Linie um meine Wohnung, Einkäufe. Das mache ich immer ganz gerne an einem freien Tag, weil es mit dem Training, wenn ich hier 6 Stunden an der Kollau bin, dann auf dem Rückweg noch einkaufen, das mache ich nicht gerne. Das stresst mich dann doch irgendwie mehr. Und so nutze ich immer den freien Tag in erster Linie für Organisatorisches und gucke dann eben, wer von meinen Freunden, wie gesagt, der eine gemeinsame Freund, den ich jetzt außerhalb der Mannschaft noch sehr intensiv habe, ob wir irgendwie was machen können, sei es mal rausgehen, in die Stadt gehen.
Also hast du nicht so Hobbys, wo du sagst, Mensch, jetzt ich als Beispiel, du gehst meinetwegen Boot fahren oder gehst häkelst, strickst, ich weiß es nicht, was es so alles gibt. Gibt es da irgendwas?
Nee, nicht speziell. Also ich lese ganz gerne, aber das dann auch eher Richtung Abend, vorm zu Bett gehen. Und sonst, ja, sportlich mache ich eigentlich auch immer ganz gerne noch ein paar Aktivitäten. Allerdings muss man da eben auch gucken. Also Tennis würde ich ganz gerne spielen, bin zwar auch nicht der Beste, aber spiele es gerne. aber ja, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie 6-mal die Woche trainiert und dann noch zusätzlich auf den Tenniscourt geht, ist das eine, ist, ob es so förderlich ist für die Gesundheit, und das andere, ob man überhaupt bei dem ganzen Sport noch Lust hat, dann zusätzlich Sport zu machen. Aber ja, da muss ich immer gucken, was die Energie anbietet und was dann auch gerade wettertechnisch angeht. Also,
du bist schon sehr, sehr aufgeräumt, das merke ich. Also aufgeräumt auch Richtung Fokus. Du hast ja schon den Fokus, und der Fokus ist dein Job hier. Das merkt man, also links und rechts ist zwar entscheidend, aber trotzdem für dich ist es so vorne, dass das Thema Fußball. Finde ich super. Was ist das Verrückteste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so verrückt, du bist beim Aufzug stecken geblieben oder was auch immer. Gibt es da was?
Ich erzähle mal ganz gerne die Story, als ich, wie alt war ich da? Ich glaube 7, 8. Jahre alt, da waren wir mit der Familie einkaufen. Natürlich sind wir als kleine Kinder mitgekommen und dann wollte ich nicht an der Kasse warten, und da gab es so eine Ecke mit Geldautomaten.
Oh, jetzt ist spannend.
Also kleine Kinder sind natürlich immer einfach zu begeistern, und da ich nicht Langeweile warten wollte, habe ich gefragt, klar, durfte ich an diesen Geldautomaten spielen, ein bisschen rumtippen. Und es ist nichts in Richtung Diebstahl oder sowas.
Nein.
Ich habe mich dann nur irgendwann umgedreht, natürlich meine Eltern auch nicht mehr an der Kasse gesehen, weil klar, kleines Kind fällt auch nicht so viel auf. Gut, dann habe ich mich entschieden, gehst halt auf den Parkplatz, guckst, ob das Auto noch da ist.
Ganz allein.
Natürlich auch das Auto nicht mehr gefunden, weil... Warum auch, kann mich natürlich auch nicht an irgendwas erinnern. Und habe dann schnell mal eben beschlossen, gehe ich einfach zu Fuß nach Hause.
Dann bist du nach Hause gegangen?
Genau, und dann bin ich eigenständig mit 7 Jahren zu Fuß nach Hause gelaufen. Meine Eltern natürlich noch nicht zu Hause gewesen, weil...
Die haben dich gesucht, logischerweise.
Genau, die vergessen ihr Kind ja nicht einfach. Alles im Laden abgesucht, Sicherheitsservice gerufen, Polizei war schon auf dem Weg. Ich war zu Hause.
Und du warst enttäuscht, warum zu Hause keiner da war.
Ich habe geweint zu Hause, weil dachte, was ist jetzt los? Das Gute in der Hinsicht war dann, dass mein Vater sich mit einem Bekannten treffen wollte am Nachmittag. Ja. Der kam dann natürlich zu dem vereinbarten Treffpunkt, war zu Hause und hat gefragt, ja hier, aber wo seid ihr? Der Sohn sitzt hier vor der Tür und weint. So. Und dann, ja, haben wir gesucht.
Aber du hast daraus gelernt?
Nein, ich bin noch zweimal, beziehungsweise einmal davor und einmal danach noch abhanden gekommen, aber es ist immer gut gegangen.
Wahnsinn. Gibt's einen Spitznamen? Hast du irgendeinen Spitznamen, wie man dich rufen kann?
Ich hatte in der U17, mein Trainer Dabrowski Ritze etabliert. War irgendwie passend, weil mein Vater früher beim Fußball auch Ritze genannt wurde. Ich war am Anfang sehr überrascht, weil die Verbindungen kannten sie nicht und den Spitznamen. Aber das war auch eigentlich nur in dem Jahr. Die meisten rufen mich einfach Lars. Ist ja auch kurz genug.
Kurz genug, wunderbar. Gab es irgendeinen Traumberuf mal als Kind? Unabhängig vom Fußball?
Naja, dadurch, dass ich eben früh im NLZ tätig war, war eben die erste Idee immer Fußballer. Und klar hat man sich links und rechts ein bisschen umgeschaut. Ich hatte dadurch, dass meine beiden Eltern Kommunalbeamte waren, hatte ich auch da ein bisschen geguckt, wie der Beruf aussieht, ob das was wäre. Und sonst fand ich den Lehrerberuf immer relativ interessant, hatte da auch ein Studium angefangen.
Ja.
Dadurch, dass das aber mit Anwesenheitspflicht verbunden ist, musste ich das dann im professionellen Fußball auch erstmal hinten anstellen. Aber den konnte ich mir auch immer ganz gut vorstellen.
Kann ich mir bei dir sehr, sehr gut vorstellen. Hast du irgendwelche Ticks, wo du sagst, oh, das ist eine Sache, oh, den mag ich gar nicht an mir?
Nee, ich finde es sogar relativ gut, dass ich halt sehr ordentlich und aufgeräumt bin. Also das ist für manche vielleicht, ja, penibel würde ich nicht sagen, aber dann verglichen mit anderen schon extremer. Aber dadurch ist halt meine Wohnung immer sauber und ich fühle mich wohl. Deswegen würde ich nicht sagen, ich fühle mich damit schlecht, sondern eher gut sogar.
Gibt es irgendeinen Glücksbringer, den du bei dir hast? Gerade vielleicht, viele gibt es ja auch, die sagen, vorm Spiel machen sie das oder das, irgendwelche Rituale oder Glücksbringer, gibt es sowas?
Nee, also was Aberglaube und die ganzen Geschichten angeht, bin ich eigentlich sehr weit von entfernt. Also.
Das heißt, du machst dir auch keine Vorsätze zu Silvester? Also neues Jahr, Vorsätze gibt es bei dir dann auch nicht?
Nee, genau. Wir hatten das Thema jetzt auch gerade wieder im Freundeskreis, als wir Silvester zusammen verbracht hatten. Da haben sie mich auch gefragt, was gibt's bei dir? Da habe ich gesagt, du, wenn ich irgendwas ändern will, dann mache ich das sofort. Da brauche ich keinen Jahreswechsel.
Perfekt. Finde ich perfekt. Musikalisch, wenn du mal die Chance hast, ein Konzert zu gehen, jetzt lachst du. Was ist musikalisch bei dir so?
Gar nichts.
Gehst du zu keinem Konzert, kein Festival, gar nichts?
Also ich lasse auch ab und zu Musik laufen. Häufiger in erster Linie habe ich 3-4 Podcasts, die ich auf dem Weg im Auto höre. Ja. Wenn ich die Folgen dann, die aktuellen gehört habe, dann switche ich auch zur Musik rüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendein spezielles Genre oder einen Künstler sehr mag. Und auch damals im Musikunterricht bis zur Tonleiter konnte ich es noch und dann hört es auch auf.
Das heißt, du spielst auch kein Instrument? Musik ist für dich nicht so entscheidend?
Musikalisch und künstlerisch bin ich wirklich
absolut. Ich wollte jetzt gerade mit dir noch ein Lied singen, das machen wir dann jetzt nicht, dann spielen wir so ein bisschen weiter vor. Bist du handwerklich begabt? Kannst du so einen Schrank von so einem schwedischen Möbelhaus, würdest du es alleine aufbauen können?
Ja, also ich wechsle auch meine Reifen immer selber, was das angeht, da sage ich immer, also für mich reicht es, ob es jemand anders besser machen würde.
Ich hoffe, sie sind fest genug, wenn du sie wechselst.
Die Reifen sind auf jeden Fall fest, die Regale halten auch alle noch. Das Einzige, wo ich vielleicht eher die Finger von lassen würde, ist in Wände bohren. Da bin ich immer so, was Elektrik dahinter oder Stahlträger angeht, da frage ich dann doch immer lieber Papa. Wobei ich auch nicht
gut,
sicher bin.
Ist ja gut, wenn er es kann und das ist für dich auch super.
Ich weiß auch nicht, ob er es richtig kann oder ob er auch einfach nur probiert.
Bis jetzt ist aber noch alles an der Wand geblieben.
Das ist alles heile, keiner hat einen Schlag bekommen.
Hast du alles richtig gemacht. Wir machen jetzt noch die sogenannte Schnellantwortrunde, so um dich noch ein bisschen schneller und ein bisschen besser dich kennenzulernen. Einfach nur schnell antworten auf diese Sachen, die ich zur Auswahl gebe. Bereit?
Ich versuch's, ja.
Müsli oder Cornflakes?
Müsli.
Klassik oder Pop? Können wir jetzt beides streichen? Ihr habt ja beides nicht. Rock gar nicht? Sag jetzt bitte diesen Rockantenne, sag jetzt ruhig Rock magst du.
Ja, auch. Sehr auch mal durchwachsen.
Lesen oder Fernsehen?
Das ist eine schwierige Entscheidung. Kommt drauf an, was. Also da habe ich keine Entscheidung.
Also da bist du offen?
Ja, genau.
Okay, was würdest du gucken, wenn du guckst? Bist du eher so ein Netflix-Junkie oder guckst du tatsächlich dann das normale Fernsehprogramm?
Ich habe tatsächlich alle Programme, Netflix, Prime, The Zone, die es gibt. In erster Linie viel Sport, Handball, Tennis, Fußball, Football.
Formel 1?
Formel 1 auch.
Sensationell.
Alles, was so läuft. Dann, und wenn es Richtung Serien oder Filme geht, bin ich eher Richtung Krimi und Thriller unterwegs.
Sensationell, guck mal. Spaghetti oder Pizza?
Spitzer.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hunde oder Katzen?
Katzen.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Sommer oder Winter?
Sommer.
So, Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Rampensau oder Grausmäuschen? Wie fühlst du dich selber? Bist du jemand, der nach vorne geht oder bist du eher der ruhig?
Ich bin eher der ruhige im Hintergrund.
Reisen oder zu Hause sein?
Reisen.
Also mir hat's gefallen, ich habe 4 Kängurus, ich finde das faszinierend, du bist gut aufgeräumt.
Ja, ich beschreibe mich auch eigentlich immer gerne als ruhigen, zurückhaltenden Typen. Im Nachhinein kriege ich auch häufig die Rückmeldung, ja, hast ja schon viel erzählt.
Hast du auch, aber interessant ist auch, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, weil du vorhin, so, das hast du so nebenbei erzählt, so Social Media, bist du gar nicht unterwegs, ist das für dich überhaupt kein Thema?
Doch, ich hatte es mal, fing dann irgendwann an, so die Überlegung, wozu brauche ich es überhaupt, weil, mich hat so ein bisschen gestört, bei Instagram war es ja immer diese Lupe, wo du halt irgendwelche Dinge angezeigt bekommst und die basieren dann halt eben auch auf den Nachrichten, die du kriegst oder was du dir anguckst. Und da mein Hauptfreundeskreis dann schon immer ein paar witzige Videos oder irgendwas in unserer Gruppe geschickt hatte, sah irgendwann mein Feed so aus. Und dann dachte ich mir auch, gut, bevor ich mir irgendwas Blödes da angucke, kannst du es auch lassen, weil sehr aktiv von Bilder posten und so war ich eh nicht. Und ja.
Perfekt.
Komme ich auch ganz gut mit klar.
Wir kommen damit wahnsinnig gut klar. Ich sage danke an dieser Stelle. Toi, toi, toi. Du musst gleich wieder zum nächsten Termin. Danke, Lars. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke.
Also selten jemand erlebt, der so im Fokus steht. Wirklich Wahnsinn. Also ich bin immer noch begeistert, weil Hat mich fasziniert. Lars Ritzka.
Ja. Ich habe ihn kennengelernt als so ein bisschen auch in sich gekehrten, gar nicht mal jemand, der so laut spricht, aber das, was er sagt, wirklich alles mit Hand und Fuß.
Auf den Punkt.
Und genauso auch auf dem Platz.
Und der Fokus, der hat einen wahnsinnigen Fokus. Ja. Das ist top. Also kann man nur sagen, auch da spiegelt sich wieder das Thema Disziplin. Disziplin gehört einfach dazu, nicht nur beim Sport, auch allgemein.
Genau, als er nämlich zu den Kiezkickern auch kam, da hat es ja erstmal eine Zeit lang gedauert. Da hatte er dann auf der linken Außenbahn so einen Spieler wie Paccarada vor sich, da war kein Vorbeikommen. Und als der dann wegging, war dann so, ja okay, Ritzka, schafft er das, da diese Lücke links zu füllen? Und ich finde, wenn er spielt, er macht einen super Job. Also
absolut. Toll. Aber wir waren gerade beim Thema Disziplin. Disziplin gehört ja auf dem Platz dazu. Mhm. Und damit die Disziplin auch umgesetzt wird, gibt es Menschen, die das Ganze kontrollieren. War das jetzt ein guter Übergang? Komm,
herrlich,
lass mal.
Herrlich.
Also ganz ehrlich, das wusste ich vorher übrigens nicht, dass jeder Verein auch so eine Abteilung hat für Schiedsrichter und dann sind die sozusagen unterwegs bei anderen Vereinen und pfeifen dann, das wusste ich nicht.
Genau, ich wusste es auch nicht, aber jeder Schiedsrichter ist und muss Mitglied in einem Verein sein. Hat tatsächlich auch was mit den Finanzen dahinter zu tun, denn von den Vereinen jeweils wird dann das Geld verteilt, auch natürlich, also ganz viel Ehrenamt damit drin, aber dafür gibt's dann ja auch so eine kleine Verpflegungspauschale, je nachdem, wo man pfeift, in welcher Liga. Und wirklich, wirklich spannend. Was
so in der ersten Liga haben sie eine ganz große Verpflegungspauschale.
Da ist schon also so ein Dennis Aitekin, bei einer Stunde bleibt's da nicht, glaube ich.
Wir freuen uns. Du warst zu Gast in der Abteilung vom FC St. Pauli, in der Abteilung der Schiedsrichter, und da hören wir jetzt mal rein.
Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
Ja, wir befinden uns jetzt im Millerntor-Stadion mit einem Blick, wie man ihn eigentlich auch kennt, auf der Tribüne. Unten ist der Rasen. Wunderschönes Stadion. Heute, jetzt in diesem Moment tatsächlich leer, also die Lautstärke fehlt. Der Blick unten auf dem Rasen, das kennen in der Regel nur die 22 Spieler auf dem Platz und die Schiedsrichter. Und genau um die geht es jetzt, denn auch beim FC St. Pauli gibt es die Abteilung der Schiedsrichter. Moin, Uli.
Moin. Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Schiedsrichter in FC St. Pauli. Und ja, wir sind die größte Schiedsrichterabteilung Norddeutschlands.
St. Pauli ist einfach ein Verein der Superlative, auch die älteste Kegelabteilung und was man nicht alles schon gehört hat in den letzten Monaten und Jahren hier in dieser Rubrik. Und Marike ist auch im Stadion.
Hallo.
Und darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Allgemein Frauen im Fußball, Frauen im Schiedsrichten. Es kommt ja auch immer mehr, dass Frauen als erfolgreiche Trainerinnen arbeiten im Männerprofifußball. Ganz einfache, doofe Frage. Mein Gedanke war selber auch und vielleicht auch von einigen Zuhörern und Zuhörerinnen, Schiedsrichter sind Mitglieder im Verein, weil eigentlich ist ja immer so, Schiedsrichter sind außenstehend, neutral, haben mit den Vereinen gar nichts zu tun, sondern sind einfach nur als Schiedsrichter, als die Fairplay-Organisatoren auf dem Platz.
Das stimmt, aber man kann überhaupt kein Schiedsrichter werden, wenn man nicht Mitglied in einem dem DFB angeschlossenen Verein ist. Das heißt, nur ein Verein kann jemanden anmelden zu einem Schiedsrichterlehrgang. Wir nennen den Hamburg Anwärterlehrgänge. Und das ist also die Grundvoraussetzung, dass man in einem Verein angeschlossen ist, für den man dann Spiele leitet, aber dessen Spiele man nie leiten wird.
Man leidet da sonst zu sehr mit oder wie ist das bei dir, Marike?
Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Mitleiden und parteiisch sein. Man macht es unterbewusst. Also ich glaube, auch wenn man sich die größte Mühe gibt, nicht parteiisch zu sein, man wäre es dann doch irgendwie.
Könnt ihr beide noch ganz neutral, einfach aus Spaß und der Freude, ein Fußballspiel euch angucken? Oder habt ihr immer eigentlich das Auge auf das Schiedsrichter gespannt?
Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Also ich gucke gerne Fußball immer. Unsere Profis natürlich sowieso, aber auch im Amateurbereich gucke ich mir interessante Spiele gerne an. Aber ja, ich habe immer das Auge für den Schiedsrichter oder für das Gespann. Das kann ich gar nicht anders.
Schiedsrichterdiskussionen gibt es ja auch, eigentlich seitdem es Fußball gibt. Und das sieht man ja durch die Jahre immer wieder hinweg, strittige Szenen, Sequenzen, wo die Fans zu Zehntausenden am liebsten, ne, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und so weiter, wir kennen das alles. Wann war bei dir der Punkt, wo du gedacht hast, ja, darauf habe ich Bock?
Endlich angepöbelt werden, juhu.
Wann hast du angefangen mit der Schiedsrichterei?
Tatsächlich erst vor jetzt 2 Jahren. Ich habe vorher selber Fußball gespielt und eigentlich ja, seitdem ich denken kann, Jahren selber Fußball gespielt. Ja, die typische Fußballerverletzung, die man halt so kennt. Ich habe mir das Knie zerstört. Beim Schiedsrichtern ist das okay, da kann ich gut laufen. Ich kann auch gut mal zum Sprint ansetzen, ist alles in Ordnung. Aber es ist halt schon noch ein anderes, als wenn man mit dem Ball führen muss. Deswegen, ja, habe ich mich mehr oder weniger verletzungsbedingt vor 2 Jahren dazu entschieden. Hatte dann dieses Gespräch mit Uli und mir wurde gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und seitdem bin ich jetzt dabei, ja.
Gibt es da ein, zwei Kernstichpunkte? Was hast du zu tun und was hast du zu lassen?
Es sind halt so Kleinigkeiten. Was mir persönlich halt auch sehr, sehr wichtig ist, halt das Thema Pünktlichkeit. Also pünktlich beim Spiel sein. Ich kenne es selber aus meiner Zeit als Fußballer, dass man auf dem Platz steht und es ist kein Schiri da. Und dann wird man immer nervöser und nervöser und nervöser, desto näher es zum Anstoß kommt. Und dann irgendwie so 10 Minuten vor Anstoß stand dann irgendwann mal ein Schiri da und hat gesagt, hey, da bin ich. Das ist halt alles andere als cool. Das kennt man selber, wenn man auf dem Platz steht. Und ja, man sollte halt auch so ein bisschen Selbstsicherheit ausstrahlen. Also dieses Selbstbewusstsein sollte man schon auch ein bisschen mitbringen. Ich kenne es aus Erfahrung, gerade als Frau, wenn man da steht und 22 Männer gucken einen an und sagen, nee, dann muss man auch selbstbewusst genug sein, um zu sagen, doch.
Und das sind ja auch genau die Bilder, die man jetzt immer mehr sieht. Und es ist ja auch gut und wichtig, dass immer mehr Dokumentation und Reportagen sich damit befassen, mit der Arbeit des Schiedsrichters. Dass zum Beispiel auch die Kommunikation von dem Schiedsrichtergespann öffentlich gemacht wird. In was für einer Drucksituation die sich dann auch befinden, wenn man gerade ein WM-Halbfinale oder so pfeift. Und man weiß, als Schiedsrichter, als Spieler im Stadion gucken 40, 50, 60.000 Leute zu und vorm Fernseher natürlich noch mal viel mehr. Aber selbst wenn man dann in der Amateurklasse pfeift und dann sind eben 22 plus irgendwie die 100 drumherum oder so und dann wird geschrien und gepöbelt, was ist denn das? Gibt es da Möglichkeiten als Schiedsrichter, das einfach komplett auszublenden? Ist das einfach auch erfahrungswert, um da mit so einer, naja, ich wollte erst noch geschmeidig sagen, Antipathie, aber das geht ja schon in den Hass, damit umzugehen?
Ja, also ganz sicher spielt eine Rolle die Erfahrung. Ich drehe es mal andersrum, wenn unsere Schiedsrichter anfangen und das sind zum Beispiel auch noch ganz junge Schiedsrichter und ich stelle mich in die Schuhe von einem meiner 14-, 15-jährigen Schiedsrichter, wenn die ihre ersten Spiele haben und sich da gleich erstmal anschreien lassen müssen, das finden die gar nicht cool. Das ist auch absolut verständlich und für die ist das teilweise so, dass sie dann auch schlechte Nacht haben. Und natürlich auch sofort Selbstzweifel, weil wenn so viele Leute sagen, du bist scheiße, was hast du da gemacht oder so, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob sie vielleicht recht haben. Das ist aber der falsche Weg, weil natürlich kann ein Schiedsrichter einen Fehler machen. Wir sind alle Menschen und wir machen Fehler. Aber ich kann sagen, dass wir jedenfalls erheblich weniger Fehler machen im Durchschnitt als jeder Spieler auf dem Platz. Was auch ganz oft natürlich vorgeworfen wird, ist, dass man parteiisch sein soll. Du pfeifst nur für die oder das war doch kein Foul und bei den anderen war es ja vorhin auch kein Foul. Erstens, es gibt keine zwei gleichen Fouls. Es gibt überhaupt keine zwei gleichen Spielsituationen. Es gibt immer sehr große Unterschiede. Aber man hat sich damit auseinanderzusetzen und das ist eben der Punkt, dass es eben nicht immer witzig ist.
Wir haben schon darüber gesprochen, was man idealerweise schon so ein bisschen mitbringt. Was muss ich denn ansonsten noch mitbringen als angehender Schiedsrichter in Sachen Fitness vielleicht? Muss ich die 100 Meter in 10 Sekunden runterreißen können oder was gibt es da für Voraussetzungen?
Da gibt es eine sogenannte Leistungsprüfung jedes Jahr. Das bedeutet, wenn man Schiedsrichter wird, hat man auch eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Das ist aber noch relativ wirklich absolut für jeden zu schaffen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man aufsteigen möchte, dann wird es interessant. Dann muss man nämlich andere Formen von Tests laufen, mit Intervallläufen. Und die sind nicht so ohne. Man muss auch Spurts machen. Und jetzt komme ich mal zu einem Punkt, der mich wirklich ärgert. Die Bundesliga-Schiedsrichter müssen bei dem Tempo, was wirkliche Top-Athleten laufen, bei dem sie ja mithalten müssen und auch deswegen selber Top-Athleten sind, müssen die 40-Meter-Spurts 6 Stück hintereinander in 6 Sekunden jeweils schaffen. Also auch der 6. hintereinander muss noch maximal 6 Sekunden dauern, auf 40 Meter. Wir in Hamburg müssen, wenn wir in die Kreisliga aufsteigen wollen, 6,2 Sekunden schaffen. Das steht in keinem Verhältnis. Da hat sich der Hamburger Fußballverband nicht mit rumbekleckert. Damit sozusagen sortiert man sehr talentierte oder möglicherweise sehr talentierte Menschen aus, weil das ist eine Spurtgeschwindigkeit, die absolut lächerlich in unseren Klassen ist. Das muss niemand hier laufen, weil kein einziger Spieler das läuft. Aber sowas gibt es in Hamburg halt auch. Also es gibt auch in dem organisatorischen Bereich, im Bereich der Vorschriften des Verbandes auch durchaus noch Nachholbedarf.
Was ist denn das Besondere, Schiedsrichter zu sein in der Abteilung hier beim FC St. Pauli? Und wenn ich denke, ich höre das jetzt und ich habe dermaßen Bock drauf, das auch auszuprobieren, ich habe vielleicht sogar schon Erfahrung oder will einfach ganz frisch reinkommen und will eben diese Erfahrung erleben. Was muss ich machen? Und wie läuft das hier bei euch ab? Was ist das Geile hier an St. Pauli?
Also was man machen sollte, ist erstmal Uli kontaktieren, entweder per E-Mail oder per Telefon. Und Uli ist so ein Phänomen, egal wann man ihn kontaktiert, man hat innerhalb von 10 Minuten eine Antwort. Ich persönlich bin super, super gerne hier im Verein. Wir haben auch mehrere WhatsApp-Gruppen. Das darf natürlich nicht fehlen bei einem Sportverein. Egal was man hat, man kann es immer irgendwie in die Gruppe schreiben. Es ist immer jeder füreinander da. Also auch wenn man als Schiedsrichter ja die meiste Zeit alleine ist eigentlich, also auf dem Platz, sind doch alle noch da und alle sind hinter einem. Und wir treffen uns regelmäßig und schauen zusammen Spiele. Wenn hier im Millerntor wieder Heimspiele sind, sind wir mit den Schiedsrichtern zusammen da. Wir sitzen auch alle zusammen. Also es ist einfach ein guter Zusammenhalt und man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, auch wenn man jetzt nicht diese, ich sag mal, Verpflichtungen einer Mannschaft hat, sondern ja irgendwo für sich allein ist. Aber es macht einfach Spaß und es ist schön.
Wir haben leider nicht den Vorteil, den ein Teamsport hat. Menschen, die regelmäßig miteinander trainieren, irgendwelche Erfolge und Misserfolge durchschreiten, das schweißt zusammen. Das haben wir leider nicht, weil Schiedsrichter sind, wie Marike eben schon richtig sagte, in der Regel alleine unterwegs. Es ist aber so, dass bei uns, bei St. Pauli, ich kann da einfach mal ein bisschen jetzt Werbung machen, wir haben wirklich eine tolle Truppe. Wir sind sehr divers, wir können immer noch diverser werden, also so ist das nicht, aber wir haben zum Beispiel aus meiner Sicht zu wenige Frauen, aber wir haben aus allen möglichen Migrationshintergründen Menschen bei uns in der Abteilung, das klappt wunderbar, aber wir müssen, und das steht bei mir auf der Agenda ganz oben, trotzdem für noch besseres Zusammengehörigkeitsgefühl, für Team Spirit sorgen. Deswegen möchte ich gerne, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wieder wird, mal wieder so ein paar Teambuilding-Maßnahmen machen, wo möglichst alle teilnehmen. Aber wenn man bei uns Schiedsrichter ist, hat man, und da verwette ich alles, was man sich denken kann drauf, die beste Ausstattung, die man in Hamburg als Schiedsrichter bekommen kann. Das heißt, wir sind zwar als Schiedsrichterabteilung eine arme Kirchenmaus, aber die Ausstattung, die der Verein oder das Geld, was der Verein uns zur Verfügung stellt, mit dem ich die Ausstattung bezahle, erlaubt auf jeden Fall, dass wir eine Top-Ausstattung haben. Das heißt, bei uns hat jeder Schiedsrichter 3 Trikotfarben. Wir laufen in den gleichen Trikots rum wie die Bundesliga-Schiedsrichter. In 3 Farben, damit man sich immer von den Spielern unterscheiden kann. Und wir haben einen reservierten Sitzplatz im Stadion. Dazu wird zu jedem Spiel abgefragt, wer da hingehen möchte. Schiedsrichter bekommen natürlich ihre Karten umsonst. Bundesweit dürfte, glaube ich, sich rumgesprochen haben, dass man bundesweit zu allen Fußballspielen jeder Liga, also auch Bundesligaspiele, umsonst reinkommt. Und dazu muss man auf der anderen Seite aber sagen, dadurch, dass wir einer der beiden großen Vereine in Hamburg sind, das sind die beiden Vereine, die auch wirklich polarisieren, also auch Fans polarisieren. Wenn man aufläuft und die Leute sehen, das sind St. Pauli-Schiedsrichter, kann es auch schon mal sein, dass man von vornherein entweder Sympathie hat oder Antipathie, weil eben manche sagen, oh, St. Pauli Schiri, das kann ja nichts werden.
Das sind die spannenden Erlebnisse natürlich, aber wieder, ich glaube halt einer der ganz großen Vorteile natürlich als Schiedsrichter, niemand ist näher dran, man erkennt und man sieht das Spiel und die Highlights des Spiels aus aller nächster Nähe. Wer denkt, geil, das ist das Richtige für mich. Einfach mal googeln nach FC St. Pauli Schiedsrichter bei Uli melden und hier reinschauen. Und wenn man nicht Bock drauf haben sollte, aber das nächste Mal im Stadion ist oder ein Fußballspiel sieht, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, hätte ich da selber auch Bock drauf, selber beleidigt zu werden, bevor ich die Klappe aufreiße. Einfach nochmal kurz nachdenken, wie hätte ich da Bock drauf und alle haben Bock auf ein schönes Spiel und vor allem auch ein faires Spiel. Vielen Dank, Uli, Marike, toll.
Fair Play, das ist das Motto auf dem Platz und du hast es gerade schon gesagt, während der Beitrag lief, Blutgrätsche willst du nicht.
Nee, hast nee, das gesagt. Muss man wirklich nicht sehen. Ich muss da immer dran denken, natürlich die gute alte Geschichte von Ewald Lien. Ah,
ja, also mit dem offenen Bein?
Ja, sowas muss man nicht sehen. Und ich glaube, wenn da jeder, natürlich kochen Emotionen hoch auf dem Platz, also auf allen Ecken und Enden und Ebenen und natürlich auf den Rängen, umso besser ist es natürlich, dass es solche Leute gibt, die Schiedsrichter sind, die Schiedsrichter sein und werden wollen.
Aber die haben es ja nicht immer einfach. Gerade bei den Spielen, wenn du so runterguckst in die kleinsten Klassen, was haben die sich da anzuhören? Das ist doch verrückt.
Ja.
Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht.
Ja,
also sind wir wieder beim Thema Emotionen, ne? Emotionen, die manchmal auch ein Stück weit rübergreifen. Ich weiß es nicht. Würdest du Schiedsrichter machen wollen?
Ich habe da wirklich Respekt für jeden, der da sagt, ich stelle mich da hin, ich ziehe das durch, ich treffe hier die Entscheidung, auch wenn es eine unpopuläre Entscheidung ist, für 11 oder vielleicht sogar für 22 Leute da auf dem Platz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich entscheidungsfreudig genug bin. Weil ich bin schon ganz froh über meinen Platz auf der Reportertribüne. Ja. Da habe ich nochmal einen Fernsehbildschirm. Da kann ich mir eben genau die strittigen Szenen noch 3, 4, 5 Mal angucken.
Hast du da oben einen Fernseher?
Ja, ich habe da
einen. Du hast echt einen Fernseher?
Ja.
Nicht dein Ernst?
Ja. Ich kann mir das da alles nochmal angucken.
Und ich habe mich schon gefragt die ganze Zeit, wie du das mit deinen Augen machst, weil so sollte diese dir auch nicht mehr,
oder? Meine Augen sind komplett bescheiden.
Nee, hast du wirklich einen Fernseher drum?
Ja, da ist ein Fernseher.
Ist ja geil.
Das hilft.
Was guckst du da? Also guckst du da Sky oder was?
Genau, das sind einfach die Fernsehsignale, die da von der Fernsehproduktionsfirma bereitgestellt werden und da sieht man dann nochmal.
Aber ist ja wichtig. Das ist ja hilfreich.
Das ist wirklich sehr wichtig und sehr hilfreich, weil wenn man dann Mikro geht an und dann muss man sagen, wer hier das Tor geschossen hat, wer die rote Karte, was da gerade los ist. Und wenn du dann nicht sicher bist, ist das jetzt die Rückennummer 11 oder die 17, das kann dann schon natürlich ein Unterschied sein für die Hörer.
Ne? Was laufen die eigentlich, so ein Schiedsrichter? Was läuft so ein Schiedsrichter während so einem Spiel? Da läuft da auch eine Menge. Also es wäre nichts für mich, weil das Laufen würde ich nicht hinkriegen.
Ja, also das kommt so ein bisschen auf die Spielklasse auch an. Also ich kenne das halt noch aus der Kreisklasse, der gute alte Mittelkreis-Schiedsrichter. Da ist der Radius innerhalb von 5 Minuten abgedeckt, 5 Metern abgedeckt. Aber doch, das geht auch so in einen zweistelligen Bereich.
Das wäre nichts für mich.
Das ist
Dauerlauf.
Und ich finde auch Wahnsinn, also dieses Tempo, dieser Test, da muss innerhalb von 6 Abläufe und da muss ein Sprint über 40 Meter abgezogen werden. Und gerade solche Profis, Marcel Gräfe, Dennis Eitekin und so weiter, die müssen diese 40 Meter 6-mal am Stück unter 6 Sekunden laufen, um zu beweisen,
dass sie es können,
dass sie zumindest ansatzweise mit so einem Kingsley Coman oder so mithalten können.
Ich wäre es nicht, ich würde stehen bei meinem Tor und würde mich auf meine Linienrichter verlassen und würde dann sagen, gut, das habe ich ungefähr so gesehen. Nee, wirklich Wahnsinn.
Ich glaube, wenn da so ein Spieler irgendwie mit 35 km/h an dir wegzieht, da würde ich auch denken, ja komm, dann mach doch deinen Kram, ich warte hier.
Wir wären die perfekten Schiedsrichter, so, das wäre der Oberhammer. Nicht nur Schiedsrichter auf dem Platz sind verantwortlich, damit alles läuft, sondern es gibt ja auch Menschen hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass alles so funktioniert, dass die Spieler glücklich sind und sich tatsächlich fokussieren können auf das, was sie sollen. Das ist nämlich Fußballspielen. Und dafür gibt es viele, viele fleißige Hände, die hinter den Kulissen arbeiten. Und wir haben uns überlegt, in den Podcast-Folgen in diesem Jahr auch diejenigen mal vorzustellen, die genau diese Positionen einnehmen und diese Jobs machen. Und wir starten durch mit einem Job. Und das, da muss man dazu sagen, da habe ich immer noch, wenn ich diesen Job höre, denke ich immer noch an Bubo zurück. Weißt du, Bubo, der Zeugwart vom FC St. Pauli, das war ein, es war ein Urgestein.
Immer wenn er auf den Platz gekommen ist und dann kam die Sprechchöre und er hat dann so in seiner eigenen Art, das immer so weggewunken.
Aber der hat manchmal mehr Applaus gehabt als manche Spieler. Ja. Der Typ war legendär, das war Bubo, aber es gibt ja mehrere Zeugwarte, es gibt insgesamt 3 Stück beim FC St. Pauli. Ja. Einen davon haben wir getroffen und es ist Torge und da hören wir jetzt mal rein. Es ist an der Zeit, auch mal die Menschen vorzustellen hinter den Kulissen vom Verein, ohne die der Verein nicht existieren würde. Und da gibt es auch eine Rubrik und die nennt sich Zeugwart. Das ist sozusagen ein wichtiger, wichtiger Job beim FC St. Pauli. Torge ist bei uns. Moin, Torge.
Moin.
Wenn ich an das Thema Zeugwart denke, ich würde gerne mit dir nochmal über Bubo reden. Bubo war für mich, und der schon seit langem mit diesem Verein verbunden bin, das war für mich eine Ikone. Also das war, wie guckst du zurück auf Bubo? Das ist ja, für mich wäre das ja auch ein Stück weit Vorbild, oder?
Absolut, ja. Also ich war, ich glaube, 94 das erste Mal im Stadion und da hat man natürlich Bubo immer auf dem Platz gesehen. Ich glaube, die Jubelrufe ihm gegenüber, die haben sich durchgesetzt bis zum Ende. Wann hat er aufgehört? 2009, 2010. Ja, ja. Zumindest aktiv. Er ist ja hinter den Kulissen immer noch weiter da gewesen, hat sich um die Feldstraße gekümmert.
Und da muss ich dran denken, wenn ich in die Feldstraße gehe mit zum Training der Frauen, Und ich bin dann reingegangen, dann war der wie ein Schießhund. Da musstest du ja an seinem Büro vorbei. Das war, ich fand's faszinierend.
Ja, das ist schon ein sehr einmaliger Typ gewesen, auf jeden Fall.
Und es war so, wie du es gerade gesagt hast, wenn der auf den Platz gekommen ist, das Stadion war voll, dann hat der oftmals mehr Applaus bekommen als der Trainer. Ich fand's faszinierend, muss ich sagen. Du als Vorgespräch. Lass uns mal über das Thema Zeugwart. Was ist das für ein Beruf?
Also man könnte es zusammenfassen als Mädchen für alles. Also ich kümmere mich um die Logistik, ich kümmere mich um die praktischen Sachen, die Wäsche, so ein bisschen wie so ein Roadie bei der Band, gucke ich, dass unsere Jungs halt auf dem Punkt performen können und sich mit nichts anderem beschäftigen müssen.
Es ist so ein bisschen wie so ein Concierge. Also das ist ja auch so, du gibst ja alles, als Spieler kannst du ja viele Sachen weggeben. Wenn er mal eine Tasche braucht, wenn er mal eine Hose braucht, dann macht ihr das.
Quasi, ja. Also wir haben noch unser Teammanagement dabei, der macht von der Logistik her so die Planung, wo geht's hin, wie geht's hin. Bei dem Wie bin ich aber auch wieder mit drin, also guckt, wann der Mannschaftsbus losfährt, welches Equipment wo wie mitreist, damit eben alles da ist.
Wie viel gibt's dann? Wie viel Zeug habt ihr hier beim FC St. Pauli?
Wir sind zu dritt.
Und dann macht ihr alle das Gleiche oder teilt ihr euch tatsächlich auf? Wie muss man sich das vorstellen?
Also im Dreierteam, ich habe den Hut auf. Wir haben Sigmar Kral, der früher das in Vollzeit gemacht hat, der jetzt uns in Rente unterstützt, und den Kollegen Kenter. Wir beiden sind so die jungen Dynamischen, die das Schiff so am Laufen halten. Sigi ist vor allem mit seiner Erfahrung da, yeah, und seiner Herzlichkeit.
Wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Es geht früh morgens für dich los. Ich weiß nicht, gibt es einen Schichtbetrieb oder wie sieht so ein typischer Tag als Zeugwart aus?
Ganz genau, wir teilen uns das. Also der erste fängt morgens um 7 an, wenn wir jetzt 9.30 Uhr Treffen haben. Da wird natürlich erstmal Kaffee gekocht, dann werden so die Restarbeiten vom Vortag noch gemacht. Alles, was so liegen geblieben ist. Die Materialien werden vorbereitet, also vom Bälle aufpumpen über gucken, ob die Trainer Hilfe brauchen, die Tore zu tragen. Heute Morgen habe ich unseren Greenkeepern zugeguckt, wie sie da probiert haben, das Wasser vom Platz zu kriegen, und nachgefragt, ob ich denen irgendwie helfen kann. Also man ist einfach da und dann kommen die Spieler nach und nach rein. Man guckt, dass sie vernünftig ausgestattet sind mit allem, was irgendwie da ist, ob eine Stolle abgebrochen ist, ob die Unterhose fehlt oder man nochmal ein extra paar Handschuhe braucht oder wie auch immer. Wir sind dann da, haben dann Mittagessen, das ist so eine gute Zeit, wo man gemeinsam da ist, wo wir dann Zeit für uns haben, um uns auszutauschen, um die nächsten Spieltage zu planen zum Beispiel. Und dann übernimmt der Kollege halt.
Aber wer macht denn die ganze Wäsche? Habt ihr eine riesen Waschküche, wo ihr dann selber wascht, oder bringt ihr das irgendwo hin?
Nee, wir waschen hier selber.
Das heißt, du nimmst die Klamotten nach dem Spiel, alle zack, rin, wird gewaschen, dann hat der Spieler kriegt die wieder neu, du hängst das dann noch auf da in der Kabine, das alles, das macht ihr alles?
Ja, wir hängen das nicht in der Kabine auf, wir haben extra Raum, ja, wo unser Büro quasi angrenzt, wo wir für jeden einzelnen Spieler ein einzelnes Fach haben, wo jeder seine individuellen Sachen hat.
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten bei Spielern, wo der eine sagt, er braucht noch mal das oder noch mal das? Darf man darüber überhaupt reden? Weil so ein Concierge redet ja auch nicht darüber. Also ich stelle mir gerade vor, gibt es da besondere Wünsche oder ist das bei euch alles, nee, komm, alles einheitlich?
Ja, jeder Mensch ist ja individuell und besonders. Und so gerade beim Thema Unterwäsche, ja, verständlicherweise möchte ja keiner die Unterwäsche tragen, die seit 2 Saisons jetzt schon rumgereicht wurde. Und das ist dann unsere Aufgabe. Also ich weiß von jedem, was er privat an Unterwäsche trägt.
Ja, ist doch mal super. Finde ich super. Lass uns mal jetzt zum Thema, jetzt geht ihr nach draußen, Auswärtsfahrt. Was macht ihr da?
Naja, wie gesagt, da machen wir erstmal die Logistik. Wir planen, wann der Mannschaftsbus hinfährt, was der Mannschaftsbus dabei hat. Jetzt sind wir auswärts das nächste Mal in Düsseldorf zum Beispiel. Da, das ist eine Distanz, die kann man auch mit dem Bulli ganz gut fahren. Das ist auch bezüglich des Pokalspiels gar nicht so schlecht, die Materialien danach schnell, ja, wieder hier zu haben. Wir fahren hin, wir schleppen alles, die Gänge hoch.
Also meinst du auch das ganze Zeug, was ihr zum Beispiel zum Warmmachen und so, ist alles euer eigenes? Das kriegt ihr nicht von den Vereinen, wo ihr seid, sondern das nimmt ihr alles selber mit? Die Bälle und diese ganzen Hütchen und so, das baut ihr alles auf?
Ja, Bälle kriegen wir tatsächlich vom Heimverein gestellt und Wasser.
Okay.
Alles andere nehmen wir selber mit.
Super. Dann seid ihr sozusagen direkt an der Mannschaft dran. Und dann, wie weit geht der Job dann tatsächlich erzeugbar? Hört ihr irgendwann dann nach Spielende, jetzt geht's ins Hotel, dann ist für euch vorbei, wirklich Feierabend. Oder seid ihr denn auch noch für Wehchen da?
Nee, also in der Regel ist es dann auch vorbei. Und wir müssen dann ja auch am nächsten Tag wieder performen, alles nachbereiten. Also die Hauptarbeit ist tatsächlich so am und um den Spieltag herum.
Ja.
so die ganzen Vorbereitungen, die wir möglichst schon eine Woche vorher treffen, damit wir auch wissen, falls ein Trikot fehlen sollte, dass wir das auch rechtzeitig nachgeflockt haben und nicht am Spieltag erst da stehen und merken, da fehlt was.
Wie viele Trikots hat dann so ein Spieler?
Oh, wir haben pro Spieltag tatsächlich 3 Stück.
Eieiei.
Zwei Stück in der Kabine, damit er die wechseln kann. Und eins haben wir immer draußen, falls ein Trikot reißt, falls irgendwie Blut draufkommt und wir das mal schnell wechseln müssen, damit wir da keinen Zeitverlust haben.
Wahnsinn. Wie eng seid ihr so am Trainerteam dran?
Also die Trainer sind natürlich inhaltlich nochmal sehr viel vernetzter untereinander. Da haben wir jetzt nicht so viel mitzuschauen, aber wir sind einfach ein großer Staff. Ich vergleiche das immer wie eine Familie. Und als Familie sieht man sich halt zusammen. Ne?
Jetzt geht die Familie auch auf, ihr wart ja jetzt gerade Anfang des Jahres im Trainingslager. Ist das was Besonderes für euch?
Das ist logistisch natürlich nochmal ein größerer Aufwand. Also ich wurde von vielen verabschiedet mit den Worten, schönen Urlaub. ist natürlich nett, so ein bisschen Sonne abzukriegen, aber wir fahren halt allesamt ja nicht hin, um Urlaub zu machen. Also ich glaube, in jedem einzelnen Bereich bei uns wird da unter Vollgas gearbeitet, damit wir ordentlich auf die Saison wieder vorbereitet waren.
Weil ich glaube, gerade so ein Trainingstag, ich war ja in einigen jetzt dabei und ich glaube, dass die für euch ja die Herausforderung viel, viel größer, weil ihr habt ja euren Staff, ihr habt ja eure Logistik, die fehlt ja da. Oftmals, gerade, ich denke jetzt gerade ans Waschen und das alles, oder sind die mittlerweile die austragenden Orte so gut vorbereitet, dass es für euch ganz, ganz einfach zu handeln ist?
Das und wir sind so gut vorbereitet, dass es einfach zu handeln ist. Also
das war eine gute Antwort.
Wir haben halt wirklich alles dabei.
Was war das Spektakulärste oder das Außergewöhnlichste, was du machen musstest bis jetzt als Zeugwart?
Boah, ich glaube, wo mir die Schweißperlen am meisten in der Stirn standen, war ein Spiel, da hatten wir noch Under Armours Ausrüster, Flo Carstens, dem sind 2 Trikots in einem Spiel gerissen. Und ich sagte, wir haben 3 dabei. Ja. Und als er das dritte dann anhatte,
da
habe ich schon ein bisschen Muffensausen.
Der Popo auf Glatteis sozusagen.
Also das Tape war schon rausgeholt, um zur Not noch irgendwie was zu flicken. Und
ich habe mal irgendwo gelesen, dass es André Trusen wichtig war, morgens immer Kaffee zu haben. Das hast du mal irgendwo gesagt. Also irgendwo habe ich das mal gelesen. Ist das tatsächlich so? War Truller mehr der Kaffeetrinker am Morgen, wenn da keiner da war? Da war da schon mal ein bisschen Panik.
Na, Panik war nicht, Truller ist ein super entspannter Typ.
Absolut.
Aber also das haben wir auch uns selbst zuliebe gemacht. Truller kam morgens um 7 rein, der Kaffee war fertig und man hatte immer einen super geilen Gesprächspartner. Da ist der Tag gut gestartet.
Jetzt hast du, wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei?
8 Jahre.
War für dich irgendwann mal das Thema Fußball auch interessant? Also jetzt nicht Zeugwart, weil du ja nun beim Fußballverein bist. Hast du schon Fußball gespielt in deiner Jugend?
Ich habe Fußball gespielt. Ich habe dann mit 27 aufgehört, selber zu spielen, mit Trainer geworden. Und dann kam bei der U23 so die Ausschreibung, wo ich mir das Profil angeguckt habe und gedacht habe, ja, okay, im Breitensport Fußball habe ich hauptsächlich geguckt, die Jungs beisammen zu halten, geguckt, dass die Abläufe stimmen. Und da ist der Job jetzt gar nicht so weit weg und bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, dann zu den Profis aufzurücken und das Ganze dann Vollzeit zu machen, so dass ich am Wochenende, wo ich sonst auf dem Fußballplatz war, auf dem Fußballplatz bin, aber dafür unter der Woche auch mal einen Tag frei habe.
Sensationell. Ist man so ein bisschen dann, wenn man die Spieler dann sieht und man wirklich so eine hautnah dran ist, denkt man sich oftmals, Mensch, schön wäre es, wenn ich dann vielleicht auch, hätte ich vielleicht selber mal diesen Job als Profi gemacht? Oder ist das raus aus dem Kopf bei dir dann?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ganz froh, dass ich genau diese Rolle nicht zu spielen habe. Ich bin als Typ eher so der denn lieber im Hintergrund ist, auch mal in Ruhe rausgehen kann, ohne dass überall gleich Kameras rauskommen. Es ist schon eine Rolle, die ich jetzt habe, wo ich sehr zufrieden mit bin.
Als Abschlussfrage vielleicht, auch wir sind beim FC St. Pauli. Was ist an diesem Verein so besonders für dich?
Naja, dieser Verein ist in meiner DNA. Ich sagte, 94 war ich das erste Mal da. Ich habe in der Nord, das weiß ich noch, ich habe das noch bildlich vor Augen, saß ich im Baum und habe mir so die Spiele angeguckt. Meine Eltern haben geguckt, dass ich habe mir Werder angeguckt, ich habe mir das bei der Müllverbrennungsanlage angeguckt. Das hat mich alles nicht gecatcht. Dieser besondere Flair, dieser Spirit, der am Millantor da ist, das ist einfach das, was mich so gecatcht hat.
Ich will das gerne so stehen lassen. Torge, ist es wichtig, dass es euch alle gibt, weil nur so funktioniert der Verein. Danke, dass du Zeit hattest.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön. was so ein Zeugwart alles weiß, welche Boxershorts die Spieler und Spielerinnen immer tragen. Also das ist ja auch eine, das ist ja schon.
Da ist keiner näher dran.
Nee, also keiner näher dran.
Ich habe es auch schon gehört. Also manche meinen, der beste Zeugwart der Liga, wenn nicht sogar des Landes.
Wahnsinn. Also wirklich sensationell. Also ich war ja schon öfter im Trainingslager mit und auch was die Jungs und Mädels dort alles leisten hinter den Kulissen, sagenhaft. Kann man nicht anders sagen.
Und Torge als Typ ist ja auch eine Erscheinung, also ist ja auch nochmal so mindestens anderthalb Köpfe größer als ich.
Ja.
Der Bart auch nochmal anderthalb Bärte länger als meiner. Und
nein, aber auch, ist echt eine coole Fehler.
Auch, finde ich, wir haben ja gerade schon über Bubu auch gesprochen, also Potenzial auch für einen absoluten Kultzeugwart, ne?
Ja, ist er für mich jetzt, ist er schon für mich, ne? Ja.
Also bei den Team, bei den Jungs, bei den Spielern wahrscheinlich, die haben den alle das Herz geschlossen.
Ja,
100%. Das kriegt man auch immer wieder mit an der Kollaustraße, das ist ein wirklich astreines Miteinander.
Ja, und welchen Job würdest du machen beim FC St. Pauli? Also ich würde Busfahrer machen. Was würdest du machen für einen Job?
Oh, Busfahrer.
Wäre geil. Ist, ich habe das du sensationell.
Was, das wäre mein Job. Alleine schon mit dem Fahrzeug, das ist schon geil. Aber das Ding ist, den Torge, wir kennen uns auch so ein bisschen. Ja. Also wir haben auch die ein oder andere Verbindung und da auch immer wieder drüber geschnackt. Und ich finde das total geil. Also auch mit ihm zusammenzuarbeiten, da hätte ich schon...
Also würdest du Zeug machen? Geil. Ich hatte gedacht, du bist jetzt so extrovertiert und sagst, du warst ein Trainer, oder?
Nee, da bin ich ehrlich genug. Okay. Ich fühle mich schon ganz gut, auf der Tribüne Trainer zu sein. Und da dann halt, ja, da muss er doch links schießen. Und dann kommt von links, ja, kann er nicht. Das ist ein Rechtsfuß.
Lass uns mal kurz, wir kennen ja so einige deiner Kolleginnen und Kollegen da oben. Wer ist denn der Lauteste?
Also direkt rechts neben mir, es ist auch ein Hörfunkkollege, da hoffe ich also wirklich, dass da gerade keine Live-Schalte stattfindet. Der ärgert sich manchmal über verschossene Chancen. Also da tun wir uns gerade
aber du willst hier keinen Namen nennen, du willst auch kein Medium nennen, du sagst es einfach nur so drauf, es ist ein Kollege von dir.
Ich glaube, also wir tun uns da nicht viel. Also das, ich habe da manchmal auch den Gedanken, die Pressesprecher vom FC St. Pauli, die haben uns da schon auch mit... also mit Bedacht direkt nebeneinander gesetzt, dass wir bauen uns da schön gegenseitig hochschaukeln und uns beide einfach tierisch drüber aufregen über ein Gegentor oder den muss er auch machen. Und dann geht das Mikrofon wieder an, dann kommt jeweils die Live-Schalte bei uns beiden und da sind wir beide wieder komplett kontrolliert. Ach, schade, bitter, dran vorbeigeschossen. Wieder zack, Mikrofon aus. Das kann's doch nicht sein!
Ne? Und so. Aber das Schöne ist ja, wenn man, ich sitze ja direkt unter euch, ne, und wir haben ja wirklich mit Abstand die schönsten Plätze, finde ich, im Stadion, direkt mittel Linie. Und neben mir sitzt der liebe Herr Oerding und der Oerding ist ja so fußballfanatisch und der ist ja so entspannt normalerweise. Aber dann, wenn es losgeht, dann wird der richtig, dann geht das richtig ab und dann ist der richtig laut und dann vor uns zwei Plätze geht's noch lauter. Also man hat da schon seine Favoriten. Die sind alle sowas von beim Spiel, die sind voller Emotionen und da sind wir schon, da dreht sich jetzt alles wieder. Kommen wieder zum Anfang unseres Podcasts. Ja. Wir stimmen jetzt ab und ich bin der Meinung, Emotionen sollten auf jeden Fall erlaubt sein. Punkt.
Ja.
So.
Keine Frage.
Kann man das so stehen lassen?
Ja. Emotion im Fußball, ja.
Ja. So.
Weil sonst kannst du auch...
Da sagen wir nichts Falsches, weil dann sagen wir jetzt irgendwas Falsches, wollen wir nicht. Also, Emotionen sind erlaubt. Unsere Emotionen haben wir heute hier ins Mikrofon reingebracht. Und das war der Podcast Nummer 1 im Jahr 2024. Und wir freuen uns auf die Nummer 2. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du Zeit hattest. Und du kannst jetzt emotional den Arbeitstag starten.
Jawohl!
Ja!
Mann.
Ja.
Geil!
Bis dann.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald. Tschüss.
Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Powered by Rockantenne Hamburg.